Ja, schön, dass ich bei euch sein darf heute Morgen. Und ich habe ein Wort mitgebracht. Ich werde zuerst einmal zu euch predigen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für euch. Und danach werde ich noch im Infoteil zum AVC mit euch gemeinsam ein paar Sachen anschauen, die uns weltweit bewegen als AVC, wo wir dann auch noch ganz konkret hineinbeten werden. Und wo ich auch noch mal auf ein paar Fragen eingehen werde, die hier im Vorfeld gestellt worden. Zunächst einmal zu mir. Ich heiße Markus Quick, bin 39 Jahre alt geworden dieses Jahr, bin verheiratet, habe eine Frau und drei Kinder im Alter von 6, 4 und 10 Monaten. Ganz liebe Grüße auch von meiner Familie an dieser Stelle. Und genau, darf seit letztem Jahr für den AVC als Referent Gemeinden hier in Schleswig-Holstein und in Hamburg besuchen. Und habe da schon ganz viele tolle Erfahrungen machen dürfen. Und so freue ich mich auch, heute hier bei euch zu sein. Ich habe aus dem Alten Testament ein Wort für heute mitgebracht. Und sicherlich kennt ihr alle oder auch viele von euch die Geschichte, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und wo sie dann in die Wüste hineinfliehen. Gott ganz viele Wunder tut mit dem Volk, wo er ganz viel lehrt, auch sein Volk, und wo sie dann vor den Toren zum verheißenen Land stehen, dort, wo Gott sie hineinführen möchte. Und das Volk sendet dann 12 Botschafter aus in dieses Land hinein, Josua und Kaleb unter anderem, die ja ein Land sehen, was von Milch und Honig überfließt. Und 10 Botschafter, die wiederkommen und sagen, dort leben Riesen in riesigen Festungen. Und mir bleibt immer noch dieser Schlussgedanke im Ohr liegen. Sie waren wie Riesen und wir haben uns gefühlt wie Heuschrecken, die von ihnen zertreten werden, die nicht mal wahrgenommen werden als Bedrohung. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte auch im weiteren Verlauf so gut kennt wie diesen Anfang, denn natürlich, nachdem die Botschafter diese Worte gesagt haben, passiert etwas mit Menschen, die eine Botschaft bekommen. Eine Botschaft, die auch zweigeteilt ist. Wie gehst du damit um, wenn Menschen dir sagen, auf der einen Seite gibt es Menschen, die sagen, hey, mach doch dies, das wird gar kein Problem sein, wenn Gott an deiner Seite ist, und andere Menschen sagen, nee, also, das ist gar keine gute Idee. Dort sind Riesen vor dir, die wirst du nie besiegen können. Lasst uns mal schauen, wie das Volk Gottes auf diese 12 Berichte reagiert. In 4. Mose Kapitel 14, ich lese ab Vers 1. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei der Botschafter, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Doch da schien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. So der weitere Verlauf der Geschichte mit dem Volk Israel. Und was lesen wir hier? Also erstmal ist das Volk Israels untröstlich über diese Situation. Sie sind zerrissen vor der Vorstellung, dass sie in dieses Land hineingehen sollen, wo, wie sie gehört haben, Riesen leben, die in starken Festungen sind, und sie haben nur das, was sie am Leibe tragen. Und sie sind zerrissen vor dem, dass sie immer wieder zurückschauen. Seht doch mal, was wir damals hatten. In Ägypten, da ging es uns doch viel besser. So ein Quatsch, wenn wir die Geschichte kennen, die das Volk Israel da durchgemacht hatte, wo sie Leid hatten, wo sie Sklaven waren, wo sie alles noch so Erdenkliche für den Pharao und die Königsfamilie von Ägypten erleiden mussten. Selbst ihr erstgeborenen Sohn, ihre Söhne mussten sie töten lassen, weil das ein Gesetz des Pharaos war. Und in diese Vorstellung wollen sie lieber zurückgehen, als dieses Land einzunehmen. Und die große Frage ist doch, warum? Was bringt ein Volk dazu, in so eine Vorstellung zurückzugehen? Und der Text gibt uns die Antwort auf diese Frage. Es ist schlicht und weg einfach nur Angst. Angst ist es, was das Volk Israel hat. Josua sagt hier nochmal, habt also keine Angst vor ihm. Gott ist mit uns. Aber das Volk ist so von Angst erfüllt und so niedrig im Vertrauen zu Gott, obwohl sie ihn in dieser Wüstenzeit so klar und intensiv erlebt haben, doch trotzdem lassen sie sich als Ratgeber von der Angst leiten. Und was bewirkt diese Angst in dieser Geschichte? Die Angst bewirkt, dass das Volk Israel bereit ist, einen neuen Anführer zu wählen. Also, sie entscheiden sich dazu, erstmal entgegen der Verheißung Gottes dieses Land einzunehmen, sondern wollen lieber zurückgehen. Nur nicht zu viel Anstrengung wagen, nur nicht in das Unbekannte hineingehen. Lieber das Gewohnte weitermachen, so wie ich es kenne. Und sie sind dazu bereit, nicht nur zurückzugehen, sondern sie sind auch dazu bereit, diesen neuen Anführer zu wählen, obwohl Gott mitten unter ihnen Aaron und Mose gesalbt hat und als ihren Anführer und Priester gesegnet hat, der das Volk leiten und führen soll. Und das dritte, wahrscheinlich ungeheuerlichste von allen, sie sind dazu bereit, Menschen zu töten. Obwohl sie erst die Gebote Gottes bekommen haben, in denen klar gesagt wird, du sollst nicht töten. Also wenn wir uns anschauen, was das Volk hier macht, können wir eigentlich nur mit den Kopf schütteln und verstehen gar nicht, was da passiert. Wie kann man so eine Entscheidung, wie kann man solche Entscheidungen überhaupt treffen? Wie kann man so blockiert sein? Aber Angst ist ein großer Faktor darin, der uns Dinge tun lässt, die wir uns nicht vorstellen können. Wenn wir dieser Angst nachgeben, dann wird sie, die war ja nicht von jetzt auf gleich so riesig, sondern die ist immer weiter im Herzen, in den Gedanken der Israeliten gewachsen und wurde nie besiegt. Sie wurde nie überwunden, sondern sie durfte immer weiter wachsen. Und Angst wächst und führt dann zu Zerstörung. Zerstörung der Berufung. Das Volk war dazu berufen, dieses verheißene Land einzunehmen. Zerstörung zu Beziehung. Sie waren dazu bereit, Menschen in den Wind zu werfen und einfach neue Anführer zu wählen, die ihre Wünsche und Bedürfnisse nach ihren Ansichten besser erfüllen. Und sie waren sogar dazu bereit, gegen Gottes Gebote zu verstoßen und Menschen umzubringen. Das ist es, was Angst bewirken kann. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal Angst in seinem Leben gespürt. Jeder von uns ist immer wieder neu mit Angst, mit Ängsten konfrontiert. Ich selbst durfte das auch erleben und ich komme aus keinem christlichen Elternhaus, sondern bin als ganz normaler Durchschnittsbürger hier in Deutschland aufgewachsen, in Schleswig-Holstein. Ja, meine Eltern sind mit uns einmal im Jahr zum Gottesdienst zu Weihnachten gegangen. Als Teenager nach der Konfirmation haben wir dann gesagt, meine Schwester und ich, nee, das brauchen wir nicht, lass uns lieber zu Hause bleiben. Und das war auch völlig in Ordnung für uns als Familie. Natürlich haben meine Eltern immer versucht, uns zu lieben mit der Liebe, die sie aus sich hervorbringen konnten. Aber es ist, wie wir wissen, ein Unterschied zu Gottes Liebe und zu Gottes Segnung. Aber irgendwann kommt man in diesem Leben an einen Punkt, Und bei mir war das, ich wusste immer genau, wie so mein Plan aussehen wird. Erstmal Schule und dann wusste ich ganz klar, nee, Studium, eher Geld verdienen und so möglichst schnell wie es geht auf eigenen Beinen stehen. Hallo, liebe Schwester, schön, dass du dazu kommst. Und dann ist aber etwas passiert, was nicht in meinem Plan war. Nämlich war es so, dass in der Ausbildung ich eine Kündigung innerhalb der Probezeit gekriegt habe, ohne dass mir gesagt wurde, was der Grund ist. Und ich war völlig überfordert in dieser Situation. Ich wusste nicht, wie meine Eltern darauf reagieren werden. Ich wusste nicht, was das für meine Zukunft bedeutet. Und in dieser Situation ist diese Angst vor diesem Unbekannten in mir immer größer geworden. Ich habe richtig gemerkt, wie hilflos, wie lähmend ich in dieser Situation war und habe dann eine ziemlich dumme Entscheidung getroffen. Ich habe erstmal so getan, als wäre nichts passiert, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll und habe so getan, als würde ich jeden Tag weiter einfach zur Arbeit gehen. Könnt euch vorstellen, dass sowas nicht lange funktioniert und irgendwann ist es natürlich aufgeflogen und gab ein riesiges Donnerwetter zu Hause, aber da meine Eltern mich lieben, haben sie mir auch vergeben und ja, Gott hat einen guten Weg und es gab dann andere Möglichkeiten, das Leben weiterzugeben, aber in diesem Moment war ich, und vielleicht kennst du solche Situationen, dass du mit Umständen konfrontiert wirst, die dich überfordern, in denen du dich ganz alleine fühlst, indem du nicht weißt, was ist jetzt der richtige Weg? Was bedeutet das für mein Leben? Und wenn wir in diesen Situationen einfach aus uns selbst heraus eine Entscheidung treffen wollen, dann ist diese Entscheidung meistens nicht so gesund, wie in meinem Fall. Und ich durfte dann später Gott kennenlernen. Ein Freund von mir hat mich immer wieder zur Jugend eingeladen und durfte dann über den EC Nordbund hier in Schleswig-Holstein Gott begegnen, Jesus kennenlernen und auch später den Heiligen Geist durch seine Kraft in meinem Leben. Das war total gut. Und wir gehen mal zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben. Zu dem Zeitpunkt war ich dann bereits 30 Jahre alt, habe im BFP das Theologiestudium gemacht. Aber ich habe gemerkt, es gab immer noch Dinge aus der Vergangenheit, die Teil meiner Identität waren, die einfach vom Muster her irgendwie in meinem Leben noch nicht aufgeräumt waren. Vielleicht kennt ihr auch so etwas. Und ein Teil davon war, ich bin mit einer chronischen Krankheit auf diese Welt gekommen, die mit meinen Nerven zu tun hat. Und als Teenager ist diese Krankheit bei mir so richtig durchgebrochen, könnte man sagen. Und als ich mit den Ärzten dann auch im Gespräch war, habe ich mich über diese Krankheit informiert und so und habe dann herausgefunden, dass es auch sein kann, dass ich vielleicht irgendwann mal in einem Rollstuhl sitzen werde, ne? Und meine Füße und Beine, vielleicht auch meine Hände nicht mehr richtig bewegen kann. Und diese Vorstellung war für mich schockierend, kann ich nicht anders sagen, als Teenager, der irgendwie noch in einer eigenen Identitätsfindung ist und gar nicht weiß, was das Leben so für ihn noch bedeutet. Und ich habe damals eine Entscheidung für mich getroffen und gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, eine Familie zu gründen. Zum einen, weil ich nicht in dieser Vorstellung sein möchte, dass eine Frau mich in einem Rollstuhl irgendwie den ganzen Tag versorgen muss und ich gar nicht für die Familie da sein kann. Und zum anderen in dieser Vorstellung, jedes Mal, wenn ich ein Kind bekommen würde, gibt es eine 50-prozentige Chance, dass mein Kind diese Krankheit auch bekommt und sie dort auch schlimmer oder weniger schlimm sein kann. Aber diese Vorstellung hat mir Angst gemacht, hat dazu gebracht, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, nee, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Das schiebe ich erstmal ganz weit weg von mir und ignoriere das. Und auch als ich dann im Glauben größer geworden bin und ich dann die Briefe von Paulus gelesen habe, ne, Ehe ist für die, die das brauchen, macht es lieber wie ich und setzt euer ganzes Leben für die Verkündigung und für die Mission ein. Und habe diese Aussagen von Paulus für mich, muss ich ganz klar sagen, als Ausrede benutzt. Ne? Ja, es gibt Menschen, die Gott dazu beruft, genau das zu tun. Gar keine Frage. Aber du selbst merkst, ob es Gott ist, der dich dazu beruft, wenn du eine Verheißung liest, oder ob es einfach nur dein eigener Wunsch ist oder deine eigene Flucht, diese Aussage so für dich zu gebrauchen. Und ich lade euch ein, das ganz bewusst auch nochmal in eurem Leben zu prüfen, denn für mich war das damals eine Ausrede. Und das ist etwas, wie wir Gottes Wort nicht verwenden sollen, sondern wir sollen Gottes Wort in Wahrheit und in Kraft verwenden und nicht als Ausrede für unsere Verletzlichkeit, für unsere Angst. Und das war mir aber über viele Jahre dann gar nicht mehr bewusst geworden, weil Sachen, die wir einfach mal, wofür wir uns entscheiden, die sind dann so unterschwellig in unseren Gedanken, in unserem Herzen sind sie da, aber sie sind ja nicht jeden Tag präsent und aktiv. Aber wenn wir dann konfrontiert werden mit diesen Dingen, dann wachsen sie auf einmal wie Berge aus dem Boden hervor. Vielleicht kennt ihr auch das. Und ich wurde öfters mal in meinem Leben damit konfrontiert. Ihr wisst bestimmt, es gibt viele schöne Frauen in dieser Welt, genauso wie es viele schöne Männer in dieser Welt gibt. Und Gott schenkt oft Gefühle. Aber ich konnte bis zu meinem 30. Lebensjahr, habe ich mich ganz bewusst an dieser Entscheidung festgehalten. Und es gab auch keine Person, die an dieser Entscheidung etwas verändert hat. Bis ich dann 30 wurde und eine Freundin in mein Leben getreten ist, für die ich auf einmal sehr starke Gefühle hatte. Und ich automatisch mit diesem riesigen Berg von Entscheidungen und Angst, die ich in meinem Leben hatte, konfrontiert worden bin. Und ich mich jetzt gefragt habe, okay, ich muss mich damit einmal auseinandersetzen. Das Gute war zu diesem Zeitpunkt, ich war nicht wie damals auf mich alleine gestellt und habe eine Entscheidung aus Angst getroffen, sondern ich war ein Kind Gottes. Ich hatte einen Vater im Himmel, mit dem ich darüber reden konnte. Ich hatte eine Gemeinde und im besten Fall einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter, mit der ich über Sachen, die in meinem Leben passieren, mich austauschen kann und die für mich beten. Mit denen ich ganz offen über meine Gefühle und Fehler reden kann, weil ich weiß, dort ist ein Raum, in dem das in Ordnung ist, weil man lernt aus seinen Fehlern. Jeder macht Fehler in seinem Leben. Und ich war sehr stark mit der Schrift vertraut. Ich wusste, dass Jesus gesagt hatte, hey, in dieser Welt werdet ihr noch Angst haben, aber seid ohne Furcht. Ich habe diese Welt überwunden und ich schenke euch einen Frieden. Ich schenke euch einen Mut, eine Kraft, den diese Welt nicht kennt. Und in Jesus wusste ich auch, dass Gottes vollkommene Liebe, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, jede Angst überwinden kann. Und so habe ich Gott diese Angst gebracht und habe mit Gott, mit meinem Gemeindeleiter, mit einzelnen Personen habe ich darüber gesprochen und ich habe auch mit meiner Freundin darüber gesprochen, denn wir haben gemerkt, nicht nur ich habe Gefühle für sie, sondern sie hat genauso Gefühle für mich. Und wir haben uns dann getroffen irgendwann, um darüber zu reden, okay, sind das jetzt freundschaftliche Gefühle oder ist das mehr? Und wir kamen an einen Punkt, wo ich gesagt habe, hey, so eine Liebe einem Menschen gegenüber habe ich vorher noch nie gespürt und ich möchte den nächsten Schritt gehen. Und mir war zu dem Zeitpunkt bewusst, dass es bedeuten würde, ja, ich verbringe den Rest meines Lebens mit dieser Frau. Und meine Freundin hat gesagt, nee, ich habe keinen Frieden darüber. Kann ich vorstellen, wie man sich in so einer Situation fühlt. Dieses Gefühl von, da öffnet man sein Herz und dann fühlt es sich an, als wenn darauf rumgetrampelt wird. Und ich wusste aus meiner Vergangenheit heraus, ich kann jetzt mich zu zwei Dingen entscheiden. Eine Möglichkeit, ich kann mein Herz verschließen und dieses Thema endgültig abschließen. Ich wusste allerdings, dass es vollkommener Quatsch ist und niemals in Gottes Interesse ist, weil ich kannte Gott, meinen Vater. Ich wusste, was er sich für seine Kinder wünscht und ich wusste, dass das einfach nur eine Flucht ist vor Verletzung und dass es falsch ist. Also blieb eigentlich nur ein anderer Weg übrig, nämlich in Gottes Arme zu gehen und mit ihm über diese Situation zu reden. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, alles zu fasten, was mich jetzt ablenken könnte. Für mich waren das damals sehr stark Videospiele und Fernsehen. Für dich ist das vielleicht etwas ganz anderes. Aber das habe ich alles genommen, in einen Schrank gepackt und gesagt, nee, ich möchte jetzt mit Gott ganz bewusst in dieser Situation unterwegs sein. Habe dann auch mich dazu entschieden. Ich habe an Getränken alles außer Wasser und Tee gefastet. Habe damals sehr viel Cola getrunken. Und jedes Mal, wenn ich Tee getrunken habe, habe ich ganz konkret für die Situation gebetet. Und ich wusste auch, ich brauche Gottes Liebe und seine Nähe. Und die wusste ich, dass ich die in Gottes Wort finde, in seinem Geist, in seiner Gegenwart. Und deswegen habe ich angefangen, die Psalmen zu lesen. Ganz bewusst jeden Tag, manchmal ein, mehrmals gelesen, manchmal auch mehrere Psalmen an einem Tag gelesen. Und habe darin einfach für mich unterstrichen, wofür ich Gott dankbar sein kann. Denn das wusste ich, brauche ich in dem Moment. Ich darf nicht nur auf diese Situation schauen, wo ich jetzt so leide, sondern ich möchte ganz bewusst mir vor Augen führen, wofür ich dankbar sein kann und wo Gott mir Zusprüche macht. Und es verging dann ein paar Tage und nach ein paar Wochen haben Annemarie und ich dann nochmal miteinander gesprochen. Und lange Geschichte, wir sind jetzt heute verheiratet und haben 3 Kinder, die alle gesund sind und Gott ist einfach gut. Aber wir dürfen mutig sein und Mut ist nicht das Gegenteil von Angst, sondern Mut bedeutet, Angst zu überwinden, sie zu besiegen. Jeder von uns hat Angst in seinem Leben. Angst davor, was in der Zukunft passieren wird. Ob in meinem persönlichen Leben, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Ich meine, eine Gemeinde, Guido hatte mir das vorhin gezeigt, die von einer Größe auf 10 Leute geschrumpft ist. Das kann einen Angst machen. Was passiert mit meiner Gemeinde, in der ich vielleicht groß geworden bin, in der ich zum Glauben gekommen bin? Ich möchte diese Gemeinde nicht verlieren. Und die Antwort ist, Gott, halte dich an Gott fest und rede offen über diese Ängste mit deinen Geschwistern hier, mit Gott persönlich und bring ihm diese Angst, bring ihm diese Gedanken. Wisst ihr, ich kenne eine Gemeinde aus Schweden, der Pastor dort, der heißt zufälligerweise auch Pastor Markus. Und in Rocklebü ist diese Gemeinde. Und das war eine Gemeinde, die ist Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1905 irgendwie so, waren in dieser traditionellen Kirche noch 3 alte Frauen übrig. Alle anderen durch Krieg, durch Alter, durch keine Lust mehr, was auch immer, verstorben, ausgetreten, weg. Und diese 3 Frauen waren übrig und haben sich gefragt, okay, wie soll es hier weitergehen? Wer macht das Licht aus? Was passiert hier mit unserer Kirche? Die haben sich dazu entschieden, das waren Frauen, die sehr stark im Gebet waren, jeden Tag sich intensiv zu treffen und mit Gott zu beten. Und diese Frage zu stellen, wir wünschen uns, dass diese Kirche, dass hier ein Ort weiterhin ist, wo du verherrlicht wirst, wo Menschen zum Glauben zu dir kommen, wo du heilst, wo du befreist, wo Menschen ihr Leben dir geben. Und Gott hat ihnen dann auch ganz aktiv gesagt, was sie tun sollen. Dass sie zu bestimmten Häusern gehen sollen, dort Menschen einladen sollen, mit Menschen beten sollen. Denn wenn wir beten, dann antwortet Gott auf unsere Gebete. Und in der Regel fordert er uns durch Taten heraus. Und diesen Taten, auch da dürfen wir keine Angst vor haben, sondern da dürfen wir mutig sein. Da dürfen wir wissen, Gott segnet uns, wenn er es uns schon im Gebet sagt, wir sollen das tun. Und wir dem nachgehen, dort gehorsam sind, dann wird er das um ein Vielfaches segnen. Und heute ist diese Gemeinde in Rocklebü eine Gemeinde mit 200 Personen, die eine eigene Musikschule haben. Also total abgefahrene Geschichte. Und ich möchte euch ermutigen an dieser Stelle, ja, manchmal fühlt es sich so an, als würde man vielleicht auf verlorenen Posten kämpfen. Als würde man nicht wissen, wie sieht die Gemeinde hier in 5 Jahren aus. Gerade in einer Zeit, wo immer mehr Menschen Kirche den Rücken kehren. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass diese Menschen, die Gott nicht kennen, die haben Angst. Angst vor der Zukunft, dass sie keine finanziellen Mittel mehr haben, dass sie keine Versorgung mehr haben. Angst vor Einsamkeit. Wie viele Menschen sind auf sich alleine gestellt. Es gibt sogar ein Ministerium in einem Land, in England, das jetzt ins Leben gerufen wurde, das sich nur damit beschäftigt, dass alte Menschen, die einsam in ihrer Wohnung sind, dass die Besuch bekommen, weil sich kein Mensch mehr für die Menschen interessiert. Angst davor, was passiert nach dem Tod, was ist der Sinn des Lebens? Und ja, das sind schwierige Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Aber es gibt einen Gott, der, wenn man sein Herz ihm öffnet und ihn einfach nur sagt, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, sich offenbart. Auf eine krasse, individuelle, persönliche Art und Weise. Und das wünsche ich mir für eure Kirche, für euren Ort hier in Lauenburg, dass ihr ins Gebet geht und Gott wirklich fragt, wie geht es weiter? Ich glaube, jeder von euch wünscht sich, dass diese Kirche wieder voll ist, dass hier ein Ort ist, wo Gott angebetet wird, wo kleine Kinder rumwuseln und das Leben ist. Und Gott hat das auch auf dem Herzen, dass in Lauenburg die Menschen ihm begegnen. Und die Frage ist, wie soll das passieren? Aber diese Antwort kann euch nur Gott geben. Deswegen lade ich euch ein, Gott zu bestürmen und das im Gebet. Und wenn er zu euch redet, ob als Gemeinde oder persönlich, diese Dinge auch zu tun, so schwer sie auch sein mögen. Ihr müsst sie nicht alleine tun, sondern ihr dürft sie mit Gott gemeinsam und mit euren Geschwistern hier zusammentun. Und dann auch in den Segen gemeinsam hineintreten, den er für euch hat. Amen. Das als Wort von mir für euch heute Morgen. Und ich gehe jetzt in den Teil über, wo ich die Arbeit vom AVC vorstellen werde und was das auch mit euch zu tun hat und mit dem Thema, was ich euch mitgebracht habe. Die Präsentation seht ihr hier hinter euch. Ich habe sie hier auf meinem kleinen Device für mich. Ich habe bei euch so ein paar Hefte ausgeteilt. Schnappt ihr doch mal so ein Imageheft, so nennt sich das heutzutage. Und schlag mal mit mir Seite 6 auf. Dort seht ihr eines von unseren Fahrzeugen, mit denen wir in Sibirien, also in der Eiswüste, Mission betreiben. Sibirien, eine große Region innerhalb Russlands, wo Temperaturen von minus 45 bis minus 60 Grad sind. Also nicht unbedingt das ideale Urlaubsziel, Guido, da ist Dänemark doch besser. Aber wo unzählige Menschen leben, die noch nie von Jesus gehört haben. Weil man dort kaum auf einfache Art und Weise hinkommt. Es gibt halt die Möglichkeit, im Winter und im Frühjahr über die sogenannte Eisstraße zu fahren. Das ist eine Straße, wie der Name schon sagt, die komplett aus Eis besteht, weil bei den Temperaturen minus 45, minus 60 Grad das Eis so dick ist, dass man selbst mit so einem tonnenschweren Fahrzeug darüber fahren kann. Und ein Team von 10 bis 12 Personen, das macht sich 3-4 Mal im Jahr auf, um dann über diese Eisstraße zu Dörfern zu fahren, die total entlegen sind, die kaum Kontakt zur Außenwelt haben, die sich in der Regel von dem ernähren, was die Natur ihnen zum Leben gibt, nicht in Form von Landwirtschaft, weil der Boden bis auf 2 Monate im Jahr komplett überfroren ist, sondern eher von Jagd, von Fischerei und von dem, was so Früchte und Bäume als Speise hergeben. Ist auch sehr spannend, dort wird alles hauptsächlich roh gegessen. Also es ist selten, dass dort ein Feuer gemacht wird. Also Strom gibt es sowieso in selteneren Fällen dort nur, sondern sie sind wirklich auf die Natur angewiesen, um euch dieses Bild mal ganz bewusst vor Augen zu führen. Ja, also in diesen 2 Monaten wachsen halt Beeren oder so, ne? Also der Großteil ist Fischerei und Jagd, ne? Genau, und viele von diesen Menschen, die sind hoffnungslos, weil die junge Bevölkerung hat sich das angeschaut und gesagt, nö, das ist kein Leben für mich, zieht dort weg in die Großstädte, in den Westen und lassen die Familien zurück, die Älteren. Und von den Menschen, die dort leben, sind über 90% Alkoholiker und Drogenabhängige. Es sind Menschen, die betäuben sich von morgens bis abends, weil ansonsten halten sie es nicht aus in dieser Hoffnungslosigkeit. Und auf diesem Fahrzeug, das sieht man jetzt nicht, aber hinten steht ganz groß auf Russisch, auf Kyrillisch, wir schenken Hoffnung. Und wenn dann in einen Ort hineinfahren mit dem Fahrzeug, um Lebensmittel zu kaufen und auch das Fahrzeug wieder aufzutanken und Treibstoff zu suchen, dann kommen automatisch Menschen auf unsere Missionare zu und fragen, was ist das für eine Hoffnung, die ihr schenkt? Und so kommen die Menschen total schnell ins Gespräch. Und eines kann ich euch sagen, Menschen, die erkannt haben, dass sie hoffnungslos sind und Hoffnung brauchen, die haben einen riesen Hunger nach Jesus. Die Gottesdienste dort in den Gemeinden, die dauern über 6 Stunden. Weil die Menschen gar nicht wollen, dass es aufhört. Sie wollen in dieser Gemeinschaft bleiben. Sie wollen noch mehr aus Gottes Wort hören. Sie wollen noch länger Gott anbeten. Sie wollen persönlich füreinander Segen aussprechen. Und dafür nehmen sie sich einfach Zeit. Und als AVC haben wir 3 Schwerpunkte. Ganz gerne einmal die nächste Folie machen. Wir wollen verfolgten Geschwistern beistehen, wir wollen notleidenden Menschen helfen, aber wir wollen auch Jesus Christus bekannt machen. Und wir haben mehrere Evangelisten auch, die wir dazu ausrüsten, die wir aussenden und unter anderem in diesem Projekt in Sibirien, dort wollen wir Jesus Christus bekannt machen, bei diesen Menschen, die ihn noch nie kennenlernen durften. Und dort hat der AVC inzwischen über 130 Gemeinden gegründet. Gemeinden in Orten, die 500 Kilometer entfernt ist, so ein Dorf, ein größeres in der Regel vom nächsten. Und das ist jetzt leider nicht so eine Strecke von Hamburg bis Frankfurt am Main, die man in 5-6 Stunden hinter sich legen kann, sondern die fahren als Team tatsächlich 2 bis 3 Tage in diesem Auto von größeren Ort zu größerem Ort. Und das heißt auch, für diesen Missionseinsatz musst du erstens berufen sein, denn das ist Missionseinsatz unter Extrembedingungen und es fahren zu 98% auch nur Männer mit. Warum? Weil alle Dinge in diesem Fahrzeug passieren zwischen diesen 2 bis 3 Tagen Fahrt, ob du dort etwas zu essen zu dir nimmst oder ob du ein Geschäft verrichten musst. Du kannst nicht mal eben bei 60 Grad minus rausgehen und dort die Hose runterlassen, sondern du musst das alles in dem Fahrzeug machen. Und das ist für Frauen oft unvorstellbar. Und Männer sind da eher und auch leichter bestückt, das durchzuführen. Aber dementsprechend ist das wirklich unter Extrembedingungen, diese Missionseinsätze, die dort durchgeführt werden. Aber die Frucht ist unglaublich. Also 130 Gemeinden sind dort gegründet worden. Es gibt dort viele soziale Einrichtungen, die Alkoholabhängigen oder Drogenabhängigen helfen und Menschen kommen zum Glauben. Ehemalige Alkoholabhängige sind heute Gemeindeleiter. Gott hat die befreit von dieser Sucht und hat ihr Leben auf den Kopf gestellt und heute leiten sie andere Menschen in die Gegenwart Gottes hinein. So etwas kann Gott tun. Und ich möchte mit euch jetzt noch einmal kurz das erste Video, was ich mitgebracht habe, anschauen, um noch einmal den AVC mit ein paar beweglichen Bildern vorzustellen. Thank you. anscheinend aus Versehen das englische Video mitgebracht, dafür entschuldige ich mich. Aber im Prinzip werden hier nochmal die drei Schwerpunkte, die ich eben genannt habe, vorgestellt. Genau. Ich wurde im Vorfeld hier gefragt, was unterscheidet denn den Nachwuchs? Wenn du auf die Folie 4 gehst, dann sehen wir dort eine Weltkarte und den AVC.
It was a very rough phase of my life.
Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid.
Im Südwesten Äthiopiens leben einige der traditionellsten animistischen
Religiosität komplett zu beenden, die vom Regime nicht gewollt wurde. Und in dieser Zeit ist der AVC wie Open Doors entstanden, um den Geschwistern durch Bibeln, durch Ermutigung, durch Zurüstung zu Hilfe zu eilen und zu unterstützen. In Deutschland wurde das Ganze nicht so bekannt, weil es in Deutschland sehr viele Kirchen und Geschwister gab, die gesagt haben, schmuggeln, das ist illegal, das sollen Christen nicht tun. Und deswegen hat der AVC sich damals in der Entstehung sehr stark erstmal nur im BFP-Gemeinden aufgehalten, weil diese Gemeinden dafür offen waren, im Gegensatz zu anderen Gemeindeverbänden. Und deswegen ist auch der AVC zum Beispiel hier im Norden, im Schleswig-Holstein, historisch gesehen wesentlich unbekannter als im Süden von Deutschland, weil es dort viel mehr BFP-Gemeinden gibt als hier oben und weil dort die Arbeit halt viel öffentlicher und präsenter dadurch war. Ne? Das zum einen als Unterschied, während Open Doors dann halt, als es bekannt wurde, jede Kirche in Form von Öffentlichkeitsarbeit kontaktiert hat, mit ins Gebet hineingenommen hat und einfach präsenter war. Was jetzt der klare Unterschied ist zwischen den beiden Missionswerken, die damals mit dem gleichen Ziel gestartet sind, ist Folgendes. Open Doors ist sehr stark im Fokus darauf, verfolgten Geschwistern beizustehen, sei das durch Seelsorge, Traumabewältigung, durch Bibel, Zurüstung, Lehre. Das Motto ist, Verfolgung ein Gesicht zu geben, damit dafür für die Geschwister gebetet werden kann. Und damit diese Geschwister auch finanzielle Hilfe bekommen. Der AVC hat dort einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, wir beten für unsere verfolgten Geschwister. Wir wissen, dass Gebet das Einzige ist, was ihnen helfen kann in ihrer Situation. Und gleichzeitig, dadurch, dass der AVC groß geworden ist mit diesem Bild der Verfolgung, ist uns bewusst geworden, wie viel Leid dadurch entsteht, durch Verfolgung. Menschen werden aus den Dörfern vertrieben, haben auf einmal kein Dach mehr über dem Kopf, haben keine Zukunft, keine Perspektive, wie es weitergehen soll, brauchen ein neues Zuhause. Manchmal sterben auch von den Kindern beide Elternteile oder werden entführt. Das heißt, dort sind Waisen, die ein neues Zuhause brauchen, die auch keine Perspektive haben. Und so helfen wir auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise. Not ist ein sehr breites Thema, ob durch Krieg, durch Verfolgung oder Katastrophen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Not und wir versuchen, diesen Nöten auf möglichst viel und breiter Front zu begegnen, mit dem Schwerpunkt und deswegen auch Jesus Christus bekannt machen. Überall, wo wir uns sozial engagieren, machen wir das entweder mit einer bestehenden Gemeinde vor Ort oder wir gründen eine Gemeinde vor Ort. Dementsprechend, was unterscheidet den AVC von Open Doors? Wir haben einen Schwerpunkt auf soziale Arbeit und wir gründen Gemeinden. Das ist der Unterschied. Ansonsten macht Open Doors aber auch eine großartige Arbeit und ich bin auch mit dem Gunnar Gams, der hier als Referent für Schleswig-Holstein ja auch tätig ist, gut befreundet und wir segnen uns gegenseitig in unseren Diensten, sind uns einig, es braucht eigentlich noch mehr Missionswerke, weil jedes Missionswerk hat seinen Fokus, hat seinen Schwerpunkt und es fallen immer noch Notleidende und andere Menschen, die Gebet brauchen und Jesus Christus brauchen, am Rand hinüber, weil wir einfach begrenzt sind als Menschen. Genau, ich habe für euch heute, also hier auf dieser Karte noch einmal einen Blick kurz zurück. Die findet ihr auf unserer Internetseite. Einmal zurück, die große Karte. Ja, genau die. Die könnt ihr auch auf unserer Internetseite finden. Und all die Länder, die hier rot markiert sind, dort hat der AVC Projekte, die er mit Partnern oder mit Missionaren oder Evangelisten zusammen gerade hat, um diese Schwerpunkte, die wir haben, umzusetzen. Und wenn ihr auf jetzt zum Beispiel Russland draufklicken würdet, dann würdet ihr diese Arbeit vorgestellt bekommen, die ich euch gerade im Heft gezeigt habe. Und so könntet ihr auf jedes Land draufklicken, Informationen über unsere Arbeit bekommen und gleichzeitig auch Videos oder Newsletter lesen, was passiert da gerade. AVC ist aus Deutschland entstanden, genau, also es ist, um es konkret noch einmal zu sagen, damals war es so, hinter dem Eisernen Vorhang in Rumänien gab es Pastoren, die kannten Pastoren aus Westdeutschland zu dem Zeitpunkt und es gab dort eine humanitäre Not und die deutschen Pastoren wollten Hilfsgüter zur Verfügung stellen. Das war von der Sowjetunion aber strengstens verboten. Man durfte keine Hilfsgüter aus dem Westen annehmen. Punkt. Jeder, der das getan hat, macht sich strafbar. Haben die Pastoren getan, weil es gab das Leid, wurde bemerkt, wurden gefangen genommen, ins Gefängnis gesteckt. Und das haben die deutschen Pastoren mitbekommen natürlich und haben gesagt, wie kann das sein, das ist unmenschlich. Und die Pastoren haben sich dann am Montag an ihrem freien Tag in Bonn getroffen und sind dort demonstrativ vor dem damaligen Parlament mit Schildern demonstrieren gegangen gegen diese Regierung in Rumänien, weil sie diese Pastoren ins Gefängnis gesteckt hat. Und was Gott interessanterweise so gefügt hat, ist, dass zu diesem Zeitpunkt in Bonn Leute vom Auswärtigen Amt aus Rumänien im Auswärtigen Amt, also bei der Botschaft in Deutschland waren, weil die wollten mit denen gerade Sachen aushandeln und besprechen und die haben halt gesehen, dass dort Menschen auf der Straße sind, die gegen Rumänien demonstrieren und haben sich gedacht, das kommt nicht so gut, wenn wir jetzt hier Verhandlungen machen wollen und dort Menschen auf der Straße gegen Rumänien sind und haben dann mit einem roten Draht nach Rumänien angerufen und die Pastoren wurden im Eilverfahren freigelassen und dadurch haben die Pastoren in Deutschland erlebt, wie durch Gebet und durch aktive Schritte Pastoren hinter dem Eisernen Vorhang geholfen werden kann. Und daraus ist der AVC entstanden. Genau, gute Frage. Gibt es noch andere Fragen zum AVC, bevor ich weitermache? Ja? Ja. Für heute habe ich jetzt nicht noch mehr Material aus Sibirien, aber wie gesagt, auf der Internetseite kann man, ja, okay, aber das Gute ist, du bist ja nicht alleine, du hast hier Geschwister bei dir und du kannst bestimmt mit jemandem zusammen einmal ins Internet gehen, auf die Internetseite und dort findet ihr unter der Rubrik unsere Länderprojekte, dort findet ihr die Karte und könnt darauf klicken, genau, oder auch auf dem YouTube-Kanal gibt es natürlich auch Möglichkeiten, oder? Aber komme ich später nochmal kurz drauf. Genau, noch andere Fragen? Dann gehe ich einmal weiter. So, nächste Seite. Ich möchte ganz bewusst diese drei Länder heute einmal mit euch anschauen. Nigeria, Burkina Faso und Togo. Ich glaube, Nigeria, ein Land, das sehr bekannt ist in der Christenverfolgung. Dort leben auch von westafrikanischer Seite aus gesehen. Die meisten Menschen, also über 200 Millionen Menschen leben in Nigeria und das Land ist in drei Zonen aufgeteilt. Im Süden leben hauptsächlich Christen, im Norden leben hauptsächlich Muslime und in der Mitte ist es 50-50 aufgeteilt. Und leider ist es so, Muslime sind generell nicht brutal und schlecht, aber leider gibt es sehr viele Terrorgruppen, weil bestimmte muslimische Auslegungen halt sehr radikal sind und gewaltbereit sind. Und diese gewaltbereiten Muslime, die überfallen immer wieder die Christen in Mittel-Nigeria, sei es am Tag, in der Nacht, bei der Veranstaltung von Gottesdiensten. Auch gern genommen sind besondere Gottesdienste wie Weihnachten oder Pfingsten oder Ostern, weil dort natürlich besonders viele Christen zusammenkommen. Eine Sache, die neben dieser Gewaltbereitschaft aber jetzt noch dazu kommt, ist eine systematische Islamisierung, die dort sozusagen stattfindet. Wenn du die nächste Folie anmachst, in Togo zum Beispiel ist es so, dass in jedem größeren Ort eine Moschee gebaut wird, finanziert durch die netten Freunde vom Ölkonzern aus Saudi-Arabien und aus anderen Ländern, die gar kein Problem damit haben, neben Weltmeisterschaften und anderen Dingen auch dort Moscheen in jedem Ort zu bauen. Und so sind die Geschwister dort nicht nur konfrontiert damit, dass sie jederzeit Angst davor haben müssen, dass gewaltsam gegen sie vorgegangen wird, sondern ihm wird auch noch vor Augen geführt, dass angenommen hier wäre jetzt nicht ein Geschäftshaus gebaut worden, sondern eine riesige Moschee neben eurer Kirche, dass sie viel größer und viel wichtiger sind als ihr und ihr eigentlich unbedeutend seid, unwichtig seid und euch verziehen solltet. Ne? Um das mal freundlich zu sagen. Genau, auf der nächsten Folie, da seht ihr nochmal dieses Bild der Zerstörung und der Vertreibung von Menschen in Burkina Faso. Da kommen tatsächlich Terrorgruppen hauptsächlich aus den umgehenden Ländern, aus Mali, ist auch ein sehr muslimisch geprägtes Land. Und was auch passiert, wenn diese christlichen Dörfer überfallen werden, dann ist es so, dass Männer und Jungs, die werden umgebracht und Frauen und Mädchen werden entführt. Die werden als Sklaven mit in den Norden, zum Beispiel, wenn wir bei Nigeria bleiben, mitgeschleppt und versucht dort zwangs zu konvertieren, zwangs zu verheiraten oder wenn das alles nicht hilft, einfach als Sklaven für das, was man gerade so braucht, zu verwenden. Und eine Person, die sowas erlebt hat, ist die Moan Red und ihr Video wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen.
Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan. Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen, es noch einmal zu wagen. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück. Doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat. Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem 11-jährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst. Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, dafür zu beten.
Genau, also ein total krasses Zeugnis, wie ich finde. Es gibt mehrere Sachen, wo ich die Mohanred total beeindruckend finde und als Vorbild sehe. Zum einen, dass sie, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dieses Leid erlebt hat und diesen Menschen vergeben kann. Also ich meine, wie schwer tun wir uns manchmal damit, unseren Nachbarn zu vergeben für etwas, was er getan hat, obwohl das im Vergleich dazu eine Lappalie ist. Und genauso finde ich es beeindruckend, um auf das Thema nochmal einzugehen, was ich vorhin geteilt habe. Die Mohanred, die hat Albträume, die hat Angst, aber sie lässt sich von dieser Angst nicht negativ beeinflussen, sondern sie lässt sich von Gott mit Mut zurüsten und entscheidet sich dazu, sogar zu Muslimen hinzugehen, um ihnen das Evangelium zu erzählen. Ich weiß nicht, der ein oder andere, der aus so einer Notsituation entkommen ist, der würde vielleicht sagen, okay, ich versuche mir jetzt am sichersten Punkt der Welt für mich in Ruhe jetzt nochmal ein Leben aufzubauen. Aber im Gegenteil, sie ist so sehr von Gottes Herrlichkeit, von seiner Liebe, von seiner Gnade erfüllt, dass sie gar nicht anders kann, als diese Liebe weiterzugeben. Wow, beeindruckend. Genau, ich gehe jetzt mal durch die nächsten Folien nacheinander durch. Auch in diesen drei Ländern gibt es mehrere Volksgruppen, die noch nie von Jesus gehört haben. Das liegt zum einen daran, dass die Bibel dort bisher noch nicht in der Sprache übersetzt wurde. Und wir arbeiten mit Organisationen wie Wycliffe zum Beispiel zusammen, die es auf dem Herzen haben, die Bibel in jeder Sprache, die es auf der Welt gibt, zu übersetzen. Und zum anderen auch, weil noch nie jemand dahingegangen ist, um Gottes Botschaft zu verkünden. Und dort arbeiten wir mit Missionaren und Evangelisten zusammen, die teilweise auch diese Verfolgung erlebt haben und die sich in Schulen ausrüsten lassen und wieder zurück in muslimisches Gebiet gehen, um den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und eine Sache, die wir immer wieder erleben, ist einmal die nächste Folie. Genau, noch eine weiter. Ist, dass gerade in Nigeria, aber auch in anderen afrikanischen Ländern der Voodoo-Kult tatsächlich sehr präsent ist. Und das ist etwas, was mir die Arbeit beim AVC tatsächlich neu offenbart hat, ist das Bewusstsein der unsichtbaren Welt. Ja, ich kannte auch schon vorher die unsichtbare Welt, der Heilige Geist und dass Gott segnet und zu uns spricht und so weiter. Aber die unsichtbare Welt hat leider auch eine finstere Parallele. Und die war mir vorher nicht so in meinem Fokus, sag ich mal. Ja, es gibt Gott und er ist der Schöpfer dieser Welt. Es gibt Jesus Christus, der für uns gestorben ist und der wiederkommen wird und eine neue Erde schaffen wird. Und es gibt den Heiligen Geist, der in dir und in mir lebt und der dazu bereit ist, Zeichen und Wunder mit und durch uns zu vollbringen. Aber gleichzeitig gibt es auch den Teufel, gibt es auch Dämonen. Hat auch er eine Macht zur Verfügung, um bestimmte Dinge zu tun. Warum das so ist, kann ich dir nicht beantworten. Aber so ist es und so merken das auch unsere Geschwister in Afrika, dass wenn solche Voodoo-Doktoren, solche Medizinmänner Flüche aussprechen, diese Dinge passieren. Und Menschen haben Angst davor, sich mit diesen Menschen anzulegen. Und eine Sache, die unsere Evangelisten aber wissen, erlebt haben und auch proklamieren, ausrufen, ist, ja, es gibt diese zwei Bereiche in der unsichtbaren Welt, aber dieser Bereich hier hat mehr Kraft, hat mehr Macht. Wenn dieser Bereich sagt, das soll passieren, aber dieser sagt, nee, dann gewinnt dieser Bereich. Und das ist so ein bisschen, könnt ihr euch das vorstellen, wie, ihr kennt ja das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich jetzt dieses Heft nehme, loslasse, fällt das auf den Boden. Weil das Gesetz der Schwerkraft sagt, Dinge werden vom Boden angezogen, automatisch. Und dieses Gesetz der Schwerkraft, das kann ich nicht einfach so wegmachen. Aber es gibt auch ein Gesetz der Aerodynamik. Ein Flugzeug steht auf dem Boden, aber das Gesetz der Aerodynamik erlaubt es ihm abzuheben. Und so könnt ihr euch vorstellen, bildlich gesprochen, dass auch wenn der Teufel sagt, hier soll das Gesetz der Schwerkraft gelten und ich will hier meine Macht ausüben, hat Gott mit dem Gesetz der Aerodynamik die Oberhand und kann trotzdem Dinge fliegen lassen, ne? Um es mal anschaulich zu machen. Genau, also der Apostel hilft den Christen, die verfolgt werden. Einmal die nächsten Folien gehe ich jetzt einmal durch, ob mit Lebensmitteln decken, mit zu trinken, mit zu essen, was sie halt erstmal nach dem ersten Schock brauchen. Wir helfen dabei, eine neue Existenz aufzubauen, ob mit Haustieren, mit einer Ausbildung zur Schneiderin oder zu anderen Berufen. Wir stellen Maschinen zur Verfügung, damit die Menschen die nutzen können, um ein Einkommen zu generieren, oder geben auch Saatgut und Dünger, damit Landwirtschaft wieder aufgenommen werden kann. Wie ich schon vorhin angedeutet habe, gibt es auch Kinder, die verwaist sind oder vertrieben wurden. Auch diese Kinder brauchen teilweise ein neues Zuhause, oder wollen wir es ermöglichen, dass sie eine schulische Ausbildung machen können. Auch das macht der AVC. Und auf Seite 18, da ist ein Bild von einem jungen Mann, der Bago aus dem Land Togo, und er ist in der Volksgruppe, nicht im Imageheft, sondern hier auf den Folien. Das war ein Wink an die Technik quasi. der jetzt als erster Missionar in diesen Volksstamm hineingeht und sich von uns hat aussenden lassen. Genau. Und genau, geh nochmal weiter mit den Folien. Das ist die Schneemaschine, das ist die Landwirtschaft, das sind die Kinder und das ist der Mann, der sich jetzt hat aussenden lassen. Und auf der nächsten Folie seht ihr auch so ein Bild aus dem Unterricht, wo mehrere Schüler halt an Schulungen teilnehmen, ehemalige Muslime, die Jesus Christus kennengelernt haben, die jetzt sich ausbilden lassen, um zurückzugehen und anderen Muslimen von Jesus zu erzählen. Und 400 Menschen sind bereits diese Schule durchlaufen. Was für eine Multiplikation dort geschieht, aber gleichzeitig auch für eine Herausforderung für jeden Einzelnen. Und auch Gemeindegründung führen wir in Burkina Faso ganz intensiv durch. Auf der Seite seht ihr mehrere Pioniere, mehrere Evangelisten, Missionare, die von uns ausgesendet werden, um in Dagari Dörfer in Burkina Faso zu gehen, um dort Gemeinden zu gründen. Wenn du sagst, hey, Evangelisten, Missionsdienst in Afrika oder in anderen Teilen der Welt finde ich total toll, aber ich kann das nicht tun, ich würde mich da aber gerne eins machen, dann bete für unsere Evangelisten, bete für unsere Missionare, denn wie ich dir eben so ein bisschen angedeutet habe, die machen diesen Einsatz unter Extrembedingungen, unter Einsatz ihres Lebens und auch im Bewusstsein, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und wenn du darüber hinaus noch sagst, hey, ich möchte so einem Evangelisten gerne finanziell unterstützen, dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen. Es gibt die Möglichkeit, dort Patenschaften auch Evangelisten gegenüber abzuschließen. Und jetzt möchte ich mit euch nochmal kurz einen Schwenker in ein anderes Land machen, was mich persönlich total bewegt. Das ist Äthiopien. Geh mal die nächsten Folien durch. Einmal weiter. Jens, nochmal weiter. Ja, genau dort. In Äthiopien, da ist mir auch nochmal ganz bewusst geworden, was der Teufel mit Angst bewirken kann. Also in Äthiopien, da gibt es ganz viele Stämme und Völker, die gar nichts mit Zivilisation zu tun haben wollen, ja? Also das sind indigene Völkergruppen, die für sich nach ihren alten Kult und Riten weiterleben wollen, ne? Das heißt, die sind von der Gesellschaft wenig beeinflusst, bis gar nicht, und die wollen mit der Gesellschaft auch nichts zu tun haben. Aber dort gibt es Dinge, da ist man sprachlos, wenn man davon hört. Als ich das erste Mal davon gehört habe, da konnte ich das gar nicht fassen. Also da gibt es das, den Ritus, dass Kinder, die bestimmte Dinge haben, machen oder erleben, verflucht werden und dann als Minji-Kinder gelten. Und eine Sache, weshalb ein Kind ein Minji-Kind ist zum Beispiel, völlig irrational für uns und unverständlich ist, wenn das erste Kind ein Sohn ist, dann ist das automatisch verflucht und darf nicht am Leben bleiben. Und es ist so, dass der ganze Stamm dazu aufgerufen ist, sich darum zu kümmern, dass dieses Kind stirbt. Weil, so glaubt der Stamm, wenn dieses Kind weiterlebt, dann führt das zu schlimmen Dingen bis hin zur möglichen Auslöschung des gesamten Stammes. Und was ist das für eine krasse Lüge, die nur eines macht? Sie schürt Angst. Stell dir vor, du wächst mit dieser Prägung auf, dass wenn du das nicht tust, dann passieren dir schlimme Dinge. Und das ist das, wie der Teufel arbeitet. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und will zerstören und morden. Und genau das erleben wir hier. Hier gibt es keine Christen in diesen indigenen Völkern. Dort gibt es keinen Heiligen Geist, der eingreift. Dort herrschen Finsternis und Dunkelheit. Und die haben dort die Macht. Lasst uns einmal Video 3 dazu anschauen.
Im Südwesten Äthiopiens leben einige der traditionellsten animistischen Volksgruppen des Kontinents. Zu diesen gehören unter anderem die Surma, Kara und Benazemai. So unterschiedlich diese Stämme auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie töten Minji-Kinder. Minji bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Minji gilt, sind vielfältig und bizarr. Wird zum Beispiel ein Junge als erstes Kind einer Familie geboren, ist er Minji. Bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Minji. Wird eine Frau schwanger, während sie noch stillt, so sind sowohl das gestillte als auch das neugeborene Kind Minji.
Sie ist meine Enkelin. Weil sie außerehelich geboren wurde, gilt sie als Minji. Als die Dorfbewohner versuchten, sie zu töten, floh die Mutter und gab mir das Kind. Der Stamm versuchte, ihn zu töten, weil die Rituale im Zusammenhang mit der Menstruation der Mutter noch nicht abgeschlossen waren, als sie schwanger wurde. Die Mutter floh und brachte ihn zu mir. Wäre er jetzt in einem anderen Gebiet, würde er sofort getötet werden.
Die Stämme glauben, dass es zu einer Katastrophe kommt, wenn ein Minji-Kind nicht getötet wird. So sind nicht nur die Eltern und die Familie, sondern letztlich alle Stammesangehörigen dafür verantwortlich, dass es nicht am Leben bleibt. Hunderte von Kindern finden so jedes Jahr den Tod. Wir unterstützen unsere Partner, die sich im direkten Kontakt mit den betroffenen Stämmen sowie bei Treffen mit Beamten der Region gegen die Tötung der Minji-Kinder einsetzen. Erste Erfolge sind zu sehen. In jüngerer Zeit erlauben einige Stammesälteste, Minji-Kinder aus ihren Dörfern wegzugeben, wenn sie anderswo Aufnahme finden. In unserem Patenschaftsprojekt in Kiyafa haben wir bereits 73 Minji-Kinder aufgenommen. Kinder, die zum Tode verurteilt waren, jetzt aber leben dürfen.
And you are happy?
Yes.
Das ist ein total heftiges Video, finde ich. Und das hat mich, wie gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe, da war ich sprachlos. Da wusste ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass so etwas überhaupt möglich ist auf dieser Welt. Schockiert mich. Aber ja, es gibt einen Teufel, der möchte alles, was Gott gemacht hat, zerstören. Und das ist es, wie er unter anderem arbeitet. Dieses Video, das ist schon ein bisschen älter, also es sind inzwischen mehr als diese 73 Kinder, die dort in unserer Betreuung sind. Aber wir haben es als Ziel, noch ein weiteres Heim zu bauen, um dort noch mehr Kinder unterzubringen. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann kannst du auch von einem dieser Kinder ein Pate werden. So eine Kinderpatenschaft kostet 30 Euro im Monat. Wenn du dort Interesse hast, dann komm nach dem Gottesdienst gerne zu mir. Einmal zwei Folien weiter. Genau. Die Technik macht das noch, die kommt da gleich hin, gar kein Problem. Lasst uns jetzt nochmal eine Zeit nehmen, wo wir ganz bewusst aktiv beten. Für die verfolgten Geschwister, für Menschen, die in Not leben, für Gemeinden, die gegründet werden, dafür, dass der Heilige Geist in diese Welt ausgegossen wird, um all dieses Unrecht, was der Teufel fabriziert, dem entgegenzuwirken und Leben zu schenken, statt es zu zerstören. Ich werde das dann mit einem Gebet abschließen.
Erfolg gibt, ja, dass du die Werke des Satans zerstörst, es sind wirklich dass du dieses Geschenk schenken, deine Mut von dir und deine Kraft und auch Ideen, wie etwas umgesetzt werden kann, auch in den anderen Ländern, wo Menschen überhaupt kein Einkommen haben. Verstärke du alle diese Vorhaben, wo Frauen oder auch Männer Geräte oder Ziele oder Tools zur Verfügung gestellt werden, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Ja, hilf du bei all diesen Vorhaben und schenk du auch die Gelder dazu. Und wir leben hier so im Wohlstand. Ja, für uns ist es auch das unvorstellbar, in solchen Umständen zu leben. Herr, sei du bei den Menschen und sei du auch wirklich bei den Missionaren, und dass sie nicht den Mut verlieren, weil das sind sicherlich nicht große Mengen, die da strömen und zu dir finden, Jesus, aber ja, du hörst und und auch diese 7000 sowieso Volksstämme, die noch nie dein Wort gehört haben, ja. Sorg du dafür und ja, schenke ihnen auch die Menschen, die da hingehen, um dein Wort zu verkünden, dass sie alle wissen, wer du bist, Jesus. Ob sie dich nun annehmen oder nicht, aber dass sie wissen, wer du bist. Auch wirst du erst wiederkommen, wenn alle Menschen auf der Erde wissen, dass es dich gibt, Jesus.
Jesus, danke dafür, dass wir gleichzeitig auch wissen dürfen, dass an jedem Tag du Zeichen und Wunder tust. Gerade dort, wo Menschen leiden, wo deine Braut verfolgt wird, deiner Gemeinde Leid zugefügt wird, dort greifst du ein. Dort wirkst du auf übernatürliche Art und Weise, versorgst, schenkst Heilung, setzt frei und offenbarst dich. Danke auch für all diese Zeugnisse, die jetzt hier keinen Platz gefunden haben, aber wo wir erleben dürfen, du bist da, du regierst, du sitzt auf dem Thron und nichts kann dich von dort vertreiben. Wir freuen uns auf den Tag, wenn du wiederkommst und du jede Träne abwischen wirst, es kein Leid mehr geben wird und wir einfach in Frieden und Herrlichkeit mit dir zusammen leben dürfen. Bis dahin wollen wir für unsere Geschwister einstehen. Und wollen weiter beten für Menschen, die dich noch nicht kennen, für Menschen, die leiden müssen, die verfolgt werden. Danke dafür, dass du uns so eine Autorität gibst, auch durch das Gebet, durch deinen Heiligen Geist, die wir ausüben dürfen. Lehre uns darin, das noch mehr zu tun. Amen.